Wir sind ja bei Hans Malsch. Hans Malsch ist so alt wie das Radio selbst. Das Radio ist 1923 geboren worden. Das ist das gleiche Jahr, wo Hans Malsch auch geboren wurde.
23, bitte, ich berichtige. Jahrgang 22. Der meistgesiebte des Krieges, kam die wenigsten zurück damals. Ich bin 22.
22, da sind Sie jetzt, wo Sie hier sitzen, sind Sie wie alt? Das
bin ich. Ich werde, so Gott will, 102 in diesem Jahr.
Hervorragend. Und Sie sehen wunderbar aus, Sie sind gut gelaunt, Sie haben eine tolle Stimme, das ist doch...
Ich gebe das alles zurück, fantastisch, ich freue mich über Ihren Besuch.
Sie strahlen eine Lebensfreude aus, Sie strahlen eine Kraft aus, das ist absolut erstaunlich. Gibt es auch bittere Stunden in Ihrem Leben?
Ja, natürlich hat es. Es gibt, meine Frau, wir waren ein unzertrennliches Team, wir waren 74 Jahre zusammen, 68 verheiratet. Und sie ist vor 4 Jahren, sie war 7 Jahre krank, bettelt, gefesselt. Ich habe ja zweimal am Tag dieses Schmerz, dieses, wie komme ich auf den Namen, wie heißt dieses?
Morphium
geben müssen, ja. Aber noch voll da und wir haben es, sie hat immer wieder gesagt, es ist noch wunderbar mit uns. Und wir haben bis zum Schluss, aber über den Berg, da sie jetzt nicht mehr, da komme ich nie.
Da komme ich nie weg. Sie sind ein Conferencier, Ihre Frau war, heute würde man Model sagen, und damals hieß es Mannequin.
Ja, genau, Mannequin. Und Conferencier, ja. Ich habe das an sich nicht gelernt. Eigentlich habe ich Kaufmann gelernt. Ja, ich war mal eine ganze Zeit in einem Riesenkombinat als Hauptabteilungsleiter tätig. Ja. Und danach erst, als die HO dann aufkam und durch einen Zufall mehr oder weniger, ich hatte schon immer mit der Kunst zu tun, nach dem Krieg, da kam ja so, da schossen ja die Varieté-Unternehmen aus dem Boden wie die Pilze, weil alle Menschen wollten etwas Freude haben.
Nach dem Krieg dann?
Nach dem Krieg war das, ja. Und da war ich schon in solchem Milieu tätig. Ne? Und dadurch, da habe ich auch meinen besten Freund kennengelernt, dann den Will.
Aber wie wird man als Abteilungsleiter in einem völlig fachfremden Gebiet plötzlich Conferencier und wird Moderator?
Naja, das ist nicht so plötzlich gewesen. Ich war also durch einen Zufall, wie gesagt, als die HO gegründet wurde, sollte sie ja bekannt, das war die größte, die sollte also bekannt gemacht werden, das Ganze war so 50, 51, 52. Und da war die allererste Veranstaltung in der Weimarer Halle. Und da waren die ganzen Länderchefs mit eingeladen und wir waren auch dabei und das war sehr gut gelungen. Und so kamen wir dann in dieses Geschäft, nicht?
Ja. Wie haben Sie als Kind schon so eine Talente gehabt? Oder?
Ein bisschen so gereimt habe ich schon immer ein bisschen. Ja, naja. Und ich kann Ihnen dabei gerne ein paar Bilder zeigen. Auch diese Kritiken dann von Weimar, die waren recht gut. Waren auf meinem ersten, ich hatte ja erst auch, um bekannt zu werden, so ein Prospektchen mir machen lassen. Das war alles 1950, 51. Ne?
1950, sagen Sie, wie war die Stimmung in dieser Zeit? Das war kurz nach dem Krieg. Ja, da gab es ja noch Mangelversorgung, alle Leute waren noch traumatisiert. Wie war die Stimmung da?
Ja, ich meine, erstmal war jeder glücklich, dass der Krieg vorbei war. Und ich hätte nie gedacht, dass das mal wieder so weit kommen würde, wie es jetzt ist, so ein Stückchen davor. Nicht? Also damals wurden aus Stahlhelmen Kochtöpfe gedrückt, die Gewehre wurden zerschlagen und nie wieder soll eine Mutter ihr Kind beweinen, ihren Sohn und all das. Ich hätte nie geglaubt, dass wir wieder einmal so nah an einen Krieg herankommen, wie wir es jetzt ja offensichtlich sind.
Nachkriegszeit war eine harte Zeit.
Lebensmittelmäßig auch. Es gab ja Karten bis in die 50er Jahre hinein.
Lebensmittel. Rationierte Lebensmittel?
Ja, ja. Da kostete ein Stückchen Torte dann, als es die HO gab, frei 5 Euro.
Das ist inzwischen auch Mark wahrscheinlich.
Mark natürlich, ja. Pardon, ja.
Das heißt, die Nachkriegszeit war eine Zeit, wo die Menschen Ablenkung wollten, brauchten Zerstreuung und wollten auch nicht über den Krieg reden, über die Schuld reden, die Leute wollten nur ein gutes Leben haben?
Ja, sie wollten wieder leben. Und so war es auch Ja, bei uns, das war für mich, für meinen Freund und mich, die, wie soll ich sagen, die lockerste Zeit meines Lebens nach 45. Ich meine, ich hatte schon immer mit meinem Herzen zu tun und das hat mir vielleicht auch das Leben gerettet. Ich war mal ein paar Mal im Krieg, während des Krieges, in der Universitätsklinik Jena. Und erinnere ich mich, da habe ich dort mal einen Stellungsbefehl hinbekommen. Da war ich in dieser Klinik, ich konnte kaum, konnte nicht selbst essen, war völlig, ich hatte mit dem Herzen. Da hat der Professor Feil, der mir das Leben damals gerettet hat, einen Stabsarzt kommen lassen und hat gesagt, hier, das ist der, den Sie anziehen wollen, nehmen Sie ihn gleich mit an die Front. Ich konnte ja. Naja, so war das eben manchmal. Ne?
Und Sie mussten aber nicht an die Front?
Damals nicht mehr, nein. Nein, nein. Ich will auch über diesen Shitkrieg gar nicht mehr reden.
Ja, aber manchmal muss man drüber reden. Also, das war ja Ihr Glück. Und der Arzt hat Ihnen ja prognostiziert, dass Sie wie alt werden?
Der hat damals ja nicht gewusst, dass es diese Operationen möglich gibt. Der hat damals zu mir gesagt, wenn Sie mal darauf achten, oder hat mich ja geduzt, dann nehme ich immer einen Strauß, ja, das soll den Lockenkopf da haben. Also, dann mal ein Kilo nach oben, Kilo nach unten. Wenn das gewahrt wird, dann können Sie mal 50 Jahre werden. Na ja, inzwischen habe ich mit 70, 80 habe ich die Operation noch gehabt. Ne? Und die hat mich dann so gerettet.
Jetzt sind Sie 101. Sie haben drei Systeme erlebt?
Ja, nur den Kaiser habe ich verfehlt.
Ach, knapp verfehlt.
Knapp verfehlt.
Ja, ja. Wie war das in der Weimarer Republik? Können Sie sich dann noch erinnern? Und als dann die Nazis an die Macht kamen und ja auch gewählt wurden, wie war da die Stimmung? Haben Sie dann noch Erinnerungen dran?
Ja, das war ja zunächst war ja eine relativ große Begeisterung da. Für diese Hitler-Geschichte. Das fing ja auch ganz gut an, nicht? Aber es war das Übelste, was Deutschland passieren konnte dann. Furchtbar. Es war nicht mehr steuerbar. Das war, wenn sie damals nicht mitgemacht hätten, wären sie erschossen worden. Nicht so einfach war das, als der Krieg dann war. Es gab ja keinen.
Und vorher, wie erklären Sie sich die Begeisterung doch für die Nazis? Die war ja dann da, denn die sind ja gewählt worden.
Das ist, das war ja eine ganz arme Zeit in den 20er Jahren damals. Und dieser Hitler da, der hat eben durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Autobahnen und so weiter, hat er dafür gesorgt, dass erstmal weniger Arbeitslose da waren und hat auf ganz, ich meine, überzeugen konnte der Mann, der hatte ja irgendwas, sonst wäre er nicht so weit gekommen, nicht wahr? Und das hat er eben leider falsch ausgewertet.
Ja. Ja. Was haben Sie in der Zeit gemacht? Sie mussten nicht zur Armee, zum Glück?
Nein, doch, ich bin eingezogen worden, zuerst zum Arbeitsdienst. Und dort habe ich übrigens interessanterweise ein Schreiben bekommen, im Jungvolk war ich, in der Hitlerjugend, das war ja jeder dann.
Volkssturm und Hitlerjugend, was war das?
Ja, naja, Volkssturm war ja erst eine Sache, die im Krieg dann entstand. Da wurden also, in diesen Volkssturm kamen also Alt- und Gebrechliche und ganz Junge, es waren ja dann schon 16-Jährige, 15-, 16-Jährige in diesem Volkssturm drin. Ne? Also es war das letzte Aufgebot, an dem man das... Ich kann mich noch an viele, zum Beispiel an den Zügen stand, vier Räder müssen rollen für den Sieg. Oder also solche Parolen. Die Werbung, die war in diesem Reich schon ganz gekonnt.
Sie als Conferencier können es ja gut beurteilen. Also die Nazis haben ihre Idee im Grunde gut verkauft.
Sie haben sie gut verkauft, ja. Sonst wäre ja nicht so weit gekommen. Ne? Und dann war eben der absolute Zwangshorror da. Ne?
Wie war das Männerbild in der Zeit? Wie hatte ein Mann zu sein damals, als Sie ein junger Mann waren, als Sie in der prägenden Zeit?
Tja, Hitlertreu. Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder. Das war die Parole der Nazis. Und so musste ein Mann sein. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. So waren die Parolen, nicht? Sagt ja eigentlich alles. Ich meine, es gab immer normale Menschen und eben irre.
Das heißt, die weichen Seiten eines Mannes, das was, ne, das da durfte nicht sein. Also keine.
Es ist auch sehr, sehr lange her. Ich muss mich wirklich da zurückversetzen. Ich meine, ich war bei der Machtübernahme am 30. Januar 1933, das hängt noch. Da war ich 11 Jahre alt. Ja, ich war damals. Meine Eltern hatten Freunde, das war ein Malermann, der hatte ein Malergeschäft und diese hatten, da war ein Sohn, der Hermann, mit dem war ich natürlich oft. Und wir haben dann damals Nazis und Kommunisten gespielt mit 10, 11 Jahren. Einer war das, ein anderer, dann haben wir uns freundschaftlich verprügelt oder so ähnlich. Nicht? Naja.
Wie man jetzt Räuber und Gendarm spielt,
ja, ja, so
dann Kommunisten und Nazis
gespielt, ja. War im Kindesalter dann. Ja, und dann hatte ich meine, in diesen. Mein Großvater war Böttchermeister und der hatte in Kleinspeicherheiten eine große Bötzerei und Pferde und was nicht alles. War ein ganz wohlhabender Mensch und ein mir sehr zugetaner, ein wunderbarer Mann für meine Begriffe. Und der kam jedes Jahr zweimal zum Markt hier und bot diese Dinge an und der hat mich dann mit den Utensilien Käppchen und Koppel und Schulterriemen und Brotbeutel, was man eben als Kind dann so gerne haben wollte. Damit hat er mich wunderbar ausgestattet. Da war ich noch sehr dafür. Und dann mit 11, 12 war ich das erste Mal zu einem Ferienlager mit von diesem Jungvolk aus. Und da mussten wir als 12-Jährigen schon selbst, das war an der Ostsee in Prerow, da mussten wir uns selbst versorgen. Wir haben 3 Kessel durchgebrannt in der Zeit. Und alles schmeckte nach Sand, furchtbar. Und nachts mussten wir Moorfeuer mitlöschen. Und am Tag durfte man an einer Autostraße mitbauen. Wir Kerlchen da. Es waren ja auch ein paar Ältere dabei. Aber als ich nach Hause kam, da habe ich noch einen Strich, da habe ich dann erst mal 3 Tage geschlafen und 5 Eier gegessen. Also da war meine Begeisterung auf einmal weg. So komisch das klingt, nicht? Also es hat ja gar nichts mit Politik zu tun eigentlich. Aber dann, ich war nicht mehr dafür. Hatte mich kuriert. Ja, naja, aber das nur. Ich erinnere, das war für mich furchtbar. Nachts raus als kleiner Bursche und damit zum Moorbrand und am Tag Steinchen schleppen. Und da war so eine Straße, die wurde eben gepflastert und da haben wir mit helfen müssen.
Was ist Moorbrand?
War viel Moor dort und da brannte das Moor manchmal. Und das war Moorbrand und das musste dann halt gelöscht werden. Hm.
Das war eine harte Zeit. Was haben Sie während des Krieges gemacht?
Ja, ich war also in Frankreich teilweise. Lassen Sie uns über den Krieg nicht groß reden. Und ich habe ihn überstanden. Mit viel Glück. Und da war mein Herz, das mir auch viel Sorgen gemacht hat, wahrscheinlich mein Glücksumstand. Ich bin zusammengebrochen und da hat man mich eben aus der Linie nehmen müssen. Ich war eben weg. Und bin dann wieder aufgewacht in irgendeinem Lazarett. Ne? Und so bin ich dann erstmal wieder aus dem Schuss gewesen. Und so ist mir das ein paar Mal gegangen.
Das heißt, Ihr stolperndes Herz hat Ihnen das Leben gerettet
so
im Grunde?
So eigentlich so, ja, könnte man das.
Ja.
Ja. Ein Herz zum Leben.
Jetzt sitzen wir hier und jetzt haben Sie gesagt, es ist wieder Kriegsgefahr. Das kann einem ein bisschen Angst machen, oder?
Ja, das ist sehr, sehr beängstigend und bedrückend, wenn man sich in diese politischen Dinge des Augenblicks hineindenkt, könnte man verzweifeln